Wunderschönen guten Morgen. Für einige war die Nacht kurz, für die anderen länger. Schön. Wir sind in der fortlaufenden Betrachtung immer noch beim Römerbrief, Kapitel 15. Und bevor wir den Text lesen, möchte ich auch noch mal stille werden. Lasst uns unsere Häupter neigen. Lieber Vater, in einer großen Abhängigkeit zu dir, Herr, möchten wir unsere Hände zu dir emporheben und dich bitten, dass du unsere Ohren öffnest, unser Herz. Herr, du hast gesagt, dass man geistlich auch verstehen muss. Herr, und darum bitten wir, weil du die Herzen öffnest und nicht wir, dass du es tust und dass du dein Wort hineinfallen lässt auf einen fruchtbaren Boden, dass es viel Frucht bringt zu deiner Ehre. Herr, wir danken dir für dein Wort und auch für deine Kraft und auch für deine Gegenwart, für deine Herrlichkeit. Gepriesen seist du in Ewigkeit. Amen. Wir aber, Vers 1, die Starken haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten, das er baut. Denn auch Christus hat nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander des Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Hier haben wir einen mehrfachen Auftrag, wie wir den betrachtet haben. Einen großen Auftrag. Warum reden wir hier überhaupt von einem Auftrag? Warum ist es notwendig, dass die Starken einen Auftrag bekommen? Warum ist es so, dass einige den Auftrag im Kapitel 14 an die Schwachen nicht wirklich einordnen können? Warum versteht man das nicht, dass dieser letzte Abschnitt besonders an den Schwachen gerichtet ist? Das ist hier zusammenhängend. Warum bekommen wir einen Auftrag? Weil er davor über die Schwachen geredet hat, weil er das Problem aufgezeigt hat, was die Schwachen haben. Und aus diesem Grund ist es notwendig. Wer hilft ihnen in ihrer Situation? Wer hilft einem, der schwach ist? Aus diesem Grund benötigen diejenigen, die stark sind, einen Auftrag, eine klare Botschaft, die ihnen hier aufgedeckt wird und gezeigt wird. Eine Hilfe, wie sie ihre Stärke oder in anderen Worten, wie sie ihre Freiheit auszuleben haben. Ich denke, ein großes Problem ist, warum wir vielleicht das nicht wirklich zusammenbringen können, wenn wir nicht verstehen das Problem des Schwachen. Und ich denke, dass in unserer Geschichte und in der ganzen Kirchengeschichte das immer wieder das Problem ist, dass man den Schwachen als eine neutrale Person sieht. Also derjenige, der schwach ist, ist einfach, ja, der ist neutral. Also der ist weder gut noch schlecht. Und wisst ihr was? Im schlimmsten Falle sieht man sogar den Schwachen als eine Tugend. Also wer schwach ist, das ist eine Tugend, das ist etwas Gutes, etwas Hervorragendes. Weiter entfernt von der Schrift kann es gar nicht gehen. Und da liegt das Problem. Das Problem des Schwachen wird hier klar definiert. Er leidet unter einer Krankheit. Unter einer Krankheit, dass er nicht den Heilsplan Gottes versteht und begreift. Dass er nicht die Freiheit in Christus versteht und begreift. Dass er nicht versteht, was er in Christus bekommen hat. Er leidet an einer an Mangel an Erkenntnis. Und so wie Hosea es sagt, Hosea 4, Vers 6, mein Volk geht zugrunde an Mangel der Erkenntnis. Und das ist die Krankheit des Schwachen. Und aus diesem Grund bekommt hier der Starke einen Auftrag. Er muss an der Erkenntnis des Schwachen arbeiten. Also, wenn wir zum Text gehen, wie bekommt der Starke, wie soll er seine Freiheit ausleben, dass er wirklich dem Schwachen, dem Kranken helfen kann? Und das haben wir betrachtet, wer das ausleben soll. Und zwar als erstes im Pflichtbewusstsein oder im Schuldigkeitsbewusstsein. Dann im Tragen, dass er trägt. Das Dritte, dass er es tut ohne Selbstgefälligkeit. Und das Vierte, dass er dem Nächsten gefällt zum Guten, das er baut. Und jetzt möchte ich, dass wir diesen Text mehr verstehen, was dieser Inhalt bedeutet, diese vier Sachen, die uns hier erwähnt werden, wie wir als Starke unsere Freiheit, unsere Stärke auszuleben haben. Haben wir ein Bild, das der Apostel Paulus im Korintherbrief darlegt. Und zwar Kapitel 8, Kapitel 9 und Kapitel 10 gehen genau darauf ein, wo er den Korinthern aufzeigt, ihr könnt Korintherbrief aufschlagen, wir werden uns nicht allzu lange darin befinden, aber wir werden durch diese drei Kapitel durchgehen, weil hier gibt uns Paulus ein Beispiel. Er konfrontiert die Korinther, die in ihrer Freiheit leben, die keine Grenzen kennen in ihrer Freiheit und meinen, ihnen ist tatsächlich alles erlaubt und alles dient zum Guten. Und Paulus greift sie, könnte man sagen, dort auf in ihrem Verständnis und führt sie durch in ein richtiges Verständnis. Und hier werden wir gleich sehen, wie Paulus in diesem Beispiel, was er ihnen bringt, diese Sachen wirklich praktiziert hat und praktiziert, dass er in einem Schuldbewusstsein lebt, dass er trägt, ja, dass er das ohne Selbstgefälligkeit macht und dass er den Schwachen gefällt zum Guten, das er baut. Ja, hier werden wir das gleich sehen, wie Paulus das nochmal erklärt. Und es ist für uns notwendig, dass wir das verinnerlichen und verstehen, welch einen Auftrag du als Starke hast, den du ausleben sollst. Also, Kapitel 8 von Vers 1. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Also als erstes muss ich hinzufügen, die Korinther haben Paulus Fragen geschrieben oder vielleicht auch mehr sogar Vorschläge oder ihre Vorstellungen, wie es sich verhält. Und Paulus antwortet jetzt hier, der erste Korintherbrief ist der Wahrscheinlichkeit nach nicht der erste Brief, sondern schon der zweite Brief. Und Paulus antwortet hier auf ihre Fragen, auf ihre Vorstellungen. Also, was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben die Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und wenn du dich erinnern kannst an die letzten zwei Predigten, dann denkst du, hoppsala, hier wird doch gesagt, die Liebe baut auf. Und wir haben betrachtet, dass das Wort allein aufbaut. Oh, hier haben wir doch eine Stelle, die Liebe baut auf. Wisst ihr, die Liebe sagt aus über die Art, wie etwas geschieht. Okay? Die Liebe selbst, wenn gesagt wird, die Liebe baut auf, sagt nichts über die Information, über den Inhalt, womit die Liebe gefüllt ist. Okay? Die Liebe braucht Verben. Ja, wenn mal jemand sagt, ich liebe dich, selbst das Wort beinhaltet noch sehr wenig. Klar, ist das schon ein Ausdruck. Aber, also, die Liebe, die aufbaut, sagt, wie etwas geschieht, ja, aber nicht über den Inhalt. Und der Inhalt wird uns von anderen Bibelstellen klar gemacht, dass das, was wir letzte zweimal betrachtet haben. Okay, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich lese nochmal. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und jetzt passt auf, jetzt gibt Paulus Information, jetzt gibt er Belehrung, jetzt baut er auf die Erkenntnis der Starken erstmal. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, wer ist es, der etwas meint zu wissen? Der die Freiheit auslebt, der Starke ist. Und erstmal erbaut Paulus hier, er gibt Informationen weiter. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und jetzt guckt mal, von Vers 4. Macht er eine Trennung in der Gemeinde und sagt so, für den weiteren Text oder für diese Worte, die ich euch jetzt sage, bitte in zwei Räume. Okay? Die Schwachen nach rechts und die Schwachen nach rechts, die Starken nach links, verteilt euch mal. Jetzt habe ich Informationen für Einzelne. Nein, er spricht das in die Gemeinde und was hier geschieht, das ist Erbauung. Das ist zum Guten, das er baut. Hier bekommen die Schwachen Erkenntnis zugeteilt. Hier können sie an Erkenntnis wachsen. Hier bekommen sie Information, dass sie stärkt, dass sie aufbaut. Lesen wir. Was nun das Essen des Götzenopfers betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist. Das ist Information, was sie nicht verstehen. Ein Götze ist in der Welt nichts und dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja auch wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott. Und hier gibt jetzt Theologie weiter. Nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also, das hört der Schwache mit. Und jetzt detailliert er definiert das Problem des Schwachen. Vers 7. Aber nicht alle haben diese Erkenntnis. Deswegen ist das Problem, deswegen ist er schwach. Er hat die Erkenntnis nicht. Und gerade eben hat Paulus sie ihm gegeben. Und deswegen ist es notwendig, das Wort weiterzugeben. Das Wort Gottes, das ist, was er baut. Aber nicht alle haben diese Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopfer. Und es gibt überhaupt gar keinen Götzen. Und jetzt das Problem, was daraus resultiert, aus dem Mangel an Erkenntnis. Und so wird ihr Gewissen befleckt. Warum wird das befleckt? Weil es schwach ist. Okay. Also hier ist das Problem und wir sehen, wie Paulus, er lebt das nicht einfach nur aus, sondern er schreibt der Gemeinde und er erbaut sie. Er holt sie dort ab, wo sie sind. Er lebt mit ihnen mit, wo er da war und er führt sie weiter. Er gibt ihnen die wahre Information, die sie benötigen, um aus ihrer Schwäche herauszukommen. Und jetzt im Kapitel 9 zeigt er den Korinthern ein eigenes Beispiel. Es geht ja darum, dass er als erstes hier den Starken anspricht. Ja, obwohl er so viel Information auch gibt für den Schwachen. Er sagt das genauso auch zu dem Starken. Und hier im Korintherbrief zielt er an die Starken. Und er sagt, guckt mal, wie ich meine Freiheit auslebe. Man muss nicht denken, dass man, weil man frei ist, jetzt einfach alles machen soll und kann. Kapitel 9. Paulus führt sich als Beispiel auf. Bin ich nicht ein Apostel? Ja, natürlich bist du es. Bin ich nicht frei? Doch, natürlich. Es sind alles rhetorische Fragen. Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Ja, hast du. Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Doch, die sind es. Die sind seine geistlichen Kinder. Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Dies ist meine Verteidigung denen gegenüber, die mich zur Rede stellen. Stellt euch vor, sie haben Paulus zur Rede gestellt. Arroganz. Sind wir nicht berechtigt zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Hier zeigt der Apostel auf, welche Freiheit er eigentlich hätte, was er alles machen dürfte, was er beanspruchen könnte und sollte von der Gemeinde. Und er sagt, guckt mal, das ist meine tatsächliche Freiheit. Und wie lebe ich sie aus? Wie habe ich sie euch gegenüber ausgelebt? Wir überspringen einfach diese Verse. Vers 19. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht. Ja, exakt identisch für den Auftrag, den wir hier im Römerbrief finden. Ja, wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Schuldigkeit, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Und Paulus sagt, denn obwohl ich frei bin, obwohl ich das nicht machen müsste, was ich gemacht habe, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Und jetzt kategoriert er die Leute und geht ins Detail. Guckt mal, wie ich das in den einzelnen Fällen gemacht habe. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Zu einem größeren Ziel. Ich bin allen, alles geworden, stellt euch vor, damit ich auf alle Weise etliche rette. Und vielleicht erschrickst du jetzt, weil im ganzen 8. Kapitel spricht er die Gläubigen an, dass sie mit ihrer Freiheit vorsichtiger umgehen sollen gegenüber ihren Brüdern. Und er bringt ein Beispiel von sich. Und habt ihr es gemerkt? Er spricht auf einmal nicht davon, wie er Gläubigen sich also unter die Gläubige gestellt hat, sondern er bringt ein Beispiel, wie er den Ungläubigen gefallen hat. Habt ihr gemerkt, dass der Schwache hier mit eingereiht wird unter die Reihe von den Juden und denen unter dem Gesetz und denen, die ohne Gesetz? Und dann spricht er, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Er spricht von Rettung. Und wir werden sehen, warum. Weil in so einem Zustand, der in Korinth geherrscht hat, dass die Schwachen so schwach waren, dass sie alles angekreidet haben und dass die Starken einfach über Leichen gingen, dass er hier das Beispiel bringt und sagt, Leute, ich habe alles gemacht, um Menschen zu retten. Und dann spricht er sie an und stellt ihnen eigentlich eine Frage im Raum. Prüft euch, ob ihr echt seid. Überprüft euer Leben. Seid ihr überhaupt echt? Und er bringt zwei Beispiele, so wie es sein sollte, wenn euer Leben echt ist, und so wie es nicht sein sollte, aber leider ist. Ende des Kapitels von Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Es laufen alle, aber es erlangt den Preis nur einer. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Also in allem, was ihn an diesem Wettlauf stört. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ihr Lieben, wenn du einen Schwachen vor dir hast, dann bringt er hier das Beispiel vom Athleten und sagt, du als Starker hast einen Auftrag, ihm zu helfen. Und genauso wie dieser, der in der Rennbahn läuft, er verzichtet auf alles, was ihn stört, um das Ziel zu erreichen. So gibt er ein Beispiel und sagt, hör mal zu, du als Starker, seh zu, dass du auf alles verzichtest, wenn es nicht deinem Schwachen zum Ziel bringt. Also das ist ein Beispiel, wie es sein soll, wie es bringt. Also so wie Paulus gelebt hat. Ich lese 25 nochmal. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Paulus sagt, er geht hart an sich selber dran, um diese Sache zu erfüllen, um zu verzichten auf alles, wofür notwendig ist, zu verzichten, um dem Schwachen zu helfen. Und jetzt bringt er ein Beispiel für die Schwachen. Also nicht unbedingt für die Schwachen, aber so, wie es nicht sein soll, was aber die Gefahr da ist in der Gemeinde, was sein könnte und dass sie sich prüfen müssen. Also die Starken haben sich hier zu prüfen anhand des guten Vorbildes, wie Paulus es gemacht hat. Und jetzt sagt er weiter, prüft euch, wie ist euer Zustand überhaupt? Ich will aber nicht, 10 Vers 1, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Fels, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber, was sagt Gott? Sie haben alle diesen Segen erlebt und sie standen da drin. Sie sind rausgezogen mit der Kraft Gottes, alle zusammen. Aber an den meisten, Vers 5, hat Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind uns zum Vorbild geschrieben. Warum sagt er das denen? Liebe Korinther, wenn ihr so lebt, es sind alle mit rausgegangen. Es haben alle diesen Segen erlebt und das ist ein Beispiel für euch. Prüft euch, seid ihr überhaupt echt? Seid ihr Kinder Gottes? Es heißt nichts, dass wenn ihr in der Gemeinde seid, wenn ihr selbst ein Bekenntnis gesprochen habt, selbst wenn ihr durch den Apostel Paulus zum Glauben gekommen seid, Paulus sagt, guckt mal, hier haben wir ein warnendes Beispiel. Überprüft euch, ob ihr in eurem Zustand, so wie ihr die Freiheit auslebt und einfach auf dem Schwachen rumtrampelt oder so wie der Schwache lebt und wie er sein Verständnis hat, prüft euch. Ich überspringe wieder. Nein, ich überspringe nicht von Vers 6. Ich lese Vers 6 nochmal. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschrieben, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden. Und jetzt die Anzahl derer, wie er gebraucht hat, alle waren da. In der gleichen Weise gebraucht er jetzt für jedes dieses alle, gebraucht er ein Beispiel für die Korinther, was sie nicht machen sollten. Ja, es sind fünfmal alle und fünfmal wiederholt er hier verschiedene Dinge. Also, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Vers 24. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des anderen. Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß, so wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern denen der vielen, damit sie gerettet werden. Mittendrin macht er es ihnen deutlich und zum Schluss schließt er nochmal damit ab, damit sie gerettet werden. Er bringt den Korinthern ein warnendes Beispiel. Und er sagt, guck mal, ich lebe, dass ich nicht auf mich achte. Und in diesem Kontext, dieser drei Kapitel, haben wir exakt den Auftrag von diesen Versen, die wir haben im Römerbrief Kapitel 15, Verse 1 und 2, dass er hier auslegt und sagt, guck mal, so lebe ich das aus. Und du als Starker, überlege, wie du deine Freiheit auszuleben hast. Trampelst du auf der Schwäche des anderen? Gehst du einfach über Leichen in deiner Freiheit? Dann prüfe dich, ob du echt bist. Wenn du ein Schwacher bist und in der Erkenntnis des Christus nicht wirklich das Verständnis hast, wenn du viele Dinge nicht verstehst, prüfe dich, ob du echt bist. Ja? Es heißt nichts, wenn man einfach mitgeht. Also, wir sehen hier ein Beispiel, den uns Paulus gibt, wie, jetzt gehen wir wieder zurück zum Römerbrief, wie diese Dinge ausgelebt werden von Paulus. Und jetzt möchte ich diese Verse nochmal zusammenfassen, damit wir es gebündelt in Erinnerung haben. Also, wir haben hier den mehrfachen Auftrag, den er uns gibt. Und den kannst du einfach zusammenfassen, dem Nächsten zu gefallen. Ja, der Auftrag geht darum, dass du dem Nächsten gefällst. Und dann wird uns gesagt, wie dieses Gefallen aussieht. Es wird uns eine Perspektive gegeben, wie du das machen sollst, worum es geht, dass du dem Nächsten gefallen sollst zum Guten, das er baut. Sein Problem ist Erkenntnis. Deswegen musst du ihn aufbauen mit der richtigen Information, mit dem Wort Gottes allein. Und das größte Hindernis bei diesem sind wir selbst. Aus diesem Grund ist der Auftrag, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Der Starke tendiert dazu, dem Schwachen zu helfen mit seiner Selbsterkenntnis in Gänsefüßchen. ja, wo er den Schwachen zu seiner Meinung ziehen möchte und nicht zu Christus. Lieber Starker, mache dich nicht zum Maßstab. Es geht nicht darum, dass du den Schwachen auf dein Niveau bringst, sondern es geht immer und immer, dass du ihn zu Christus führst, dass du auf Christus hinweist und sagst, da ist der Maßstab und nicht ich. Also, das, was im Wege steht zu diesem Auftrag, ist diese Selbstgefälligkeit, die Selbstliebe, dass wir den Schwachen zu uns hinbringen wollen. Und nicht umsonst ist, wo Jesus seine Kinder, seine Jünger in die Nachfolge ruft, der erste Befehl, könnte man sagen, im Ruf in der Nachfolge ist Selbstverleugnung. Selbstverleugnung. Wo Petrus Jesus korrigieren möchte, desbezüglich, also wo er sagt, also du sollst nicht sterben, genau in dieser Situation, wo Petrus seine Meinung reinbringt in den Heilsplan Christi, ja, da ist es in dieser Situation, wo Jesus sagt, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und folge mir nach. Nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Also, wenn du deinem Nächsten wirklich gefallen möchtest, ja, weil du auch den Auftrag hast, dass du ihm gefallen sollst, das ist dein erstes Hindernis, das große Hindernis, gegen das du anzukämpfen haben wirst. Und wir sehen, wie die Aposteln das verstanden haben, wie Paulus seine Briefe anfängt, wie Petrus seine Briefe anfängt, wie Johannes seine Briefe anfängt. Immer wie Paulus, Sklave Jesu Christi. Da ist nichts Selbstgefälliges, sondern sie wissen, wir sind Sklaven Christi und wir leben für Christus und wir dienen ihm. Also, der Text gibt uns Hilfen gegen diese Selbstgefälligkeit. Ja, wie du das überwindest. Ich lese den Text nochmal und es wird dir verständlich. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Schuldigkeit, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, das er baut. Und jetzt kommen drei Hilfen, die uns der Text gibt gegen Selbstgefälligkeit. Ja. Guckt mal. Denn auch Christus hat nicht an sich selbst gefallen gehabt. Das ist die erste Hilfe, die wir auch betrachtet haben. Sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Ja. Christus hatte keine, Christus wurde nicht geschmäht. Ja. Das ist ein Text vom Alten Testament. Aber was hier gesagt wird, Gott wurde geschmäht und Christus stellt sich unter das und nimmt diese Schmähungen Gottes auf sich. Also er unterordnet sich unter Gott. Er lebt nicht für sich selbst, er lebt nicht seinen Willen, sondern er lebt den Willen seines Vaters. Also das ist die erste Hilfe, die du hier bekommst, wenn du auf Christus siehst, gegen Selbstgefälligkeit. Also, nochmal, denn auch Christus hat nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Zweite Hilfe, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Die zweite Hilfe ist durch die Belehrung der Schrift. Du guckst in die Vergangenheit, du guckst, wie die Männer Gottes, wie die Frauen Gottes gewandelt sind, wie sie gelebt haben, wie sie ausgeharrt haben. Du guckst in die Vergangenheit, du siehst die Ausharren, du siehst, wie Gott gehandelt hat und durch ihr Leben und durch den Trost, durch das, wie Gott sie rausgeführt hat. Ja, Trost ist nichts anderes wie herrlich hinausführen, ja, auf das Ende sehen. Du betrachtest diese Dinge in der Vergangenheit und das gibt dir Hoffnung, dass der Bruder oder die Schwester, mit dem du Schwierigkeiten hast, der diese Erkenntnis nicht hat, der gewisse Dinge nicht versteht. Du hast Hoffnung. Gott wird auch mit ihm fertig werden. Du weißt, du kennst die Stelle aus dem Johannesevangelium, Entschuldigung, nicht Johannesevangelium, sondern aus dem Brief Johannes, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, dass wir, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also es kommt der Tag, da wird dieser Schwache ihm gleichgestaltet werden. Du guckst in Hoffnung und einfach, dass du zurückguckst und du siehst, wie Gott gehandelt hat, das lässt dich hoffen auf die Zukunft, weil du weißt, Gott hat gesagt, er wird fertig werden. Die Gestalt Christi wird in ihm da sein. Und wisst ihr, was das in dir macht? Wenn du den Vers ein bisschen weiter liest, hier sehen wir dieses zweischneidige Schwert wieder des Wortes Gottes. Du guckst eigentlich auf den Schwachen. Er wird eines Tages so sein. Ja. Durch das, was du in der Schrift siehst und was Gott gemacht hat, bist du dir zuversichtlich, das wird so sein. Und weil du diese Zuversicht, diese Hoffnung hast, liest Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das hinterlässt in deinem Leben Spuren. Obwohl du jetzt den Schwachen nur betrachtest, die Hoffnung, die hier gebildet wird, hinterlässt in deinem Leben Spuren und Christusähnlichkeit. Also die zweite Hilfe, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung. Was ist Belehrung? Erbauung. Auch der Starke benötigt Erbauung. Und deswegen der Verweis wieder zurück an die Schrift. Es wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost, den Gott dargereicht hat, der Schriften Hoffnung fassen und dann die dritte Hilfe, ja, dass wir nicht in Selbstgefälligkeit dem anderen dienen sollen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Und hier haben wir auch schon betrachtet, es geht nicht einfach um, dass wir alle zusammen eines Sinnes sind, sondern dass wir den Sinn Christi bekommen. Ja, ich lese es nochmal. Der Gott des Ausharrens, hier ist der Segensspruch, Gott des Ausharrens und des Trostes aber, gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Dieses eines fehlt im Grundtext, ja, und das heißt einfach untereinander Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, was uns aufzeigt, dass wir den Sinn Christi haben sollen. Also, hier haben wir den Auftrag und auch die gewaltige Hilfe, die Gott uns darreicht, dass wir es nicht in Selbstgefälligkeit tun sollen. Und jetzt zu Vers 6. Damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Ich möchte euch heute mit einer Frage nach Hause schicken. Damit ihr einmütig mit einem Mund, hier ist der Grund, ja, du hast den Auftrag bekommen und hier wird gesagt, warum du den Auftrag bekommen hast. Hier ist ein Ziel, okay, wohin du mit deinem Auftrag hinarbeiten sollst. Damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Warum sagt er hier, damit ihr einmütig, ja, das würde ja im Englischen übersetzen die with one accord, also ein Akkord ist, Musiker, ja, sind Töne, die zueinander passen. Ist das so als Laie richtig ausgedrückt? Bitte korrigiert mich. Ich will, ja. Also Aber es sind viele Töne, richtig? Es ist nicht nur ein Ton. Und hier sagt er, guck mal, damit wir einmütig, alle zusammen, mit einem Mund, warum sagt er nicht eigentlich, damit wir einmütig, aus vielen Mündern, ja? Warum sagt er nicht, damit wir einmütig, das reicht ja schon, wir sind ja einmütig, aus vielem Mund, ja, aus vielen Mündern Gott loben. Warum geht es ihm im Ziel, wohin der Auftrag hinführen soll, warum du den Auftrag so gewissenhaft ausführen sollst, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Mit dieser Frage möchte ich heute beenden. Lasst uns noch stille werden zum Gebet.